Ja, wir sind tatsächlich auch am Staffelende von der Gebetsreihe angekommen, zumindest von Staffel 1.1 könnte man sagen. Letztes Jahr gab es auch schon eine Gebetspredigt und war auch Ausgangspunkt, aber es war die Pilotfolge. Also, wir sind beim Staffelfinale angekommen. Und Thomas hat eben gebetet, dass ich euch Gottes Wort nahe bringe. Ich hoffe, das mache ich auch. Ich hoffe, das macht Gott durch mich, aber ich schicke schon vorweg, dass wenn ich euch ein Wort Gottes heute nahe bringe, dass es das ist, dass wir mit den Weinenden weinen sollen. Und dass wir als Gemeinde und als Christen für die da sind, die die Ausgestoßenen sind. Dass wir für die da sind, die die Vergessenen sind, die Leidenden sind, die ungerecht Behandelten sind. Die Weinenden, die Schmerzleidenden, die Traurigen. Denn das Thema ist heute mit Gott ringen. Und wir haben am Anfang der Gebetsreihe gesagt, wir werden auch eine Predigt zu dem Thema haben, was es alles an Schwerem bei Gebet gibt. Und das ist heute das Thema, mit Gott ringen. Also das vor ihn bringen, was uns eigentlich auch so schwer fällt im Glauben. Das, was wir an Spannungen, an Strapazen auch in der Welt erleben, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird von dem, was wir erleben. Und ich sage, ich werde euch das Wort Gottes nahebringen, weil den Bibeltext, um den es geht, den werde ich auch ein bisschen auseinandernehmen. Das tut manchmal auch gut. Also heute geht es darum, mit den Weinenden zu weinen. Und wenn man bedenkt, dass das der Ruf der Gemeinde auch ist, dass wir für die da sind, und wenn man dann in unser Jahr mal hineinguckt, dann wird man merken, unsere Gottesdienste drehen sich sehr, sehr viel mehr um das Gute, das Schöne, das Freudige, die guten Botschaften, die schönen Dinge, über die man redet. Das sieht man auch im Verhältnis dieser Predigtreihe. Wir haben 4 Predigten darüber gemacht, was das Tolle, das Wunderbare, das Praktische, das Ermutigende, das Herrliche am Gebet ist. Jetzt machen wir eine Predigtreihe, was das Schwierige ist. Aber das muss auch gehört werden. Das macht den Glauben authentisch, das macht den Glauben echt, wenn wir auch von den Dingen sprechen, die schwierig sind, wenn wir an die Menschen denken, die es nicht so leicht haben. Es geht um einen Text aus der Bergpredigt, also im Matthäusevangelium. Jesus predigt da und man könnte sagen, das ist sowas wie seine Antrittsrede, die Bergpredigt. Das ist so am Anfang des Evangeliums und er spricht ganz viel vom Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes eigentlich? Was heißt es, wenn Menschen unter der Herrschaft der Liebe Gottes miteinander unterwegs sind? Und da geht es eben dann ganz viel darum, dass die Vergessenen in den Mittelpunkt gestellt werden. Selig sind die an Lebensgeist Armen zum Beispiel, sagt er ja. Also ganz viel geht es darum in dieser Rede. Es geht auch darum, wie man beten soll. Und darum geht es heute mit einer ganz bestimmten Stelle. Es geht um die Stelle aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Dort steht, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Kind ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Wenn nun ihr, die ihr eigentlich böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist ein recht bekannter Text, der hat gut Tradition. Und wenn ich jetzt auf den ersten Blick diesen Text mir angucke und überlege, was heißt dieser Text? Auf den ersten Blick. Dann würde ich doch denken, du bekommst, wonach du fragst. Wenn du betest, wenn du bittest, wenn du suchst, wenn du anklopfst, passiert das, wonach du gebeten hast. Du findest das, was du suchst. dir wird die Tür aufgemacht, an die du geklopft hast. Aber gerade das könnte meines Erachtens nicht ferner von der Realität meines Lebens liegen. Denn sobald auch nur ein Gebet, eine Bitte nicht erhört wird, so wie sie gebetet würde, verliert dieser Text an Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, es gibt einige Gebete da draußen, die gebetet werden, die nicht erhört werden. Viele auch, wo es gut ist, dass sie nicht erhört werden. Zum Beispiel, wenn Menschen beten, dass sie einen Krieg gewinnen, den sie vielleicht angefangen haben. Oder wenn ein Bauer betet, dass es regnet, aber eine Hochzeitsgesellschaft, dass gutes Wetter ist, im gleichen Ort. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich glaube, letzten Endes wird jedes Gebet erfüllt. Nur nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Also da ist kein Gebet, das nicht erhört wird, sondern alles geht irgendwie in Erfüllung, aber immer dann anders letzten Endes, als man es eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, es kann was dran sein, dass Gebete manchmal anders erfüllt werden, als wir uns das eigentlich gedacht haben oder wir gebeten haben. Aber ich glaube nicht, dass es nicht auch Gebete gibt, die nicht erhört werden, die auch schmerzvoll nicht erhört werden. Und wenn man dann sagen würde, also irgendwie wird jedes Gebet erhört, dann wäre das gerade für die Menschen, die das erleben, dass es nicht so ist, eine schwere Unwahrheit, eine verletzende Unwahrheit, die ihren Schmerz über unerhörte Gebete nicht wahrnimmt, nicht seelsorgerlich damit umgeht. Also ich glaube, das kann eigentlich, was man im ersten Blick bei diesem Text hier sieht, nicht so richtig gemeint sein. Gucken wir also nochmal tiefer in diesen Text hinein. Was steht da? Beim zweiten Hinsehen könnte man denken, ah, der Text, der geht ja noch weiter. Es ist ein bisschen anders. Es geht ja auch um das Gute dabei. Es geht ja darum, dass Gott Gutes geben wird, seinen Kindern auf jeden Fall. Aha, wenn wir das jetzt auf Gebete beziehen, dann könnte man jetzt also denken, ich muss auch um die guten Sachen bitten. Und dann wird Gott die geben. Also wenn ich um die falschen Sachen bete, dann wird Gott irgendwie das nicht erfüllen, sondern er wird nur die Dinge erfüllen, die auch wirklich Übereinstimmung damit haben, was Gott für gut hält. Aber auch das lässt sich, glaube ich, an unserer Lebenswelt da draußen nicht messen. Und der Text verliert wieder an Glaubwürdigkeit. Man könnte sagen, Moment mal, muss man denn einen Bibeltext überhaupt an der Welt da draußen messen? Muss der sich irgendwie beweisen? Also ich meine, es geht ja schließlich auch um Glaubensinhalte, die unseren menschlichen Verstand übersteigen. Vielleicht verstehen wir das nur einfach nicht. Die Aussage an sich stimmt, glaube ich, ja. Es geht um Glaubensinhalte. Die übersteigen auch oft unsere menschliche Vernunft und das dürfen sie auch. Aber wir sagen ja, dass die Bibel ein Buch ist, das für den Alltag der Menschen sinnvoll ist, gut ist, wahr ist, dass da Wahrheit drinsteckt für die Menschen. Und wenn das, was die Bibel sagt, sich nicht im Leben der Menschen widerspiegelt, oder wir zumindest nicht die Anstrengung unternehmen, zu gucken, wie passt das Gesagte in das Leben hinein, dann verliert die Bibel ihren Bezug zu den Menschen. Weil sie lebensfern ist, weil sie einfach nicht von dem redet, was wir erleben. Und das macht den Daseinszweck der Bibel, könnte man sagen, eigentlich kaputt. Denn die Bibel ist doch Gottes Offenbarung für die Menschen. Die Bibel ist doch das Buch, das einen Bezug zu den Menschen herstellen soll. Das Menschen zeigen soll, das ist Gottes Liebe. Das bedeutet Gottes liebevolles Wort für dein Leben. Und wenn dieser Bezug verloren geht, dann geht der ganze Grundgedanke dieser treffenden und suchenden, in Beziehung rufenden Liebe verloren. Das heißt, wir müssen uns schon Gedanken darum machen, wie passen Texte in die erfahrene Wirklichkeit der Menschen da draußen. Wir sind noch bei dieser zweiten Hinsicht. Also heißt es denn, dass Gott Gebete nur erhört, wenn ich um das Gute bete? Ich hoffe, dass auch das nicht mit diesem Bibeltext gemeint ist. Denn ich kenne Gebete, die nicht erhört wurden, von denen, glaube ich, kein Mensch sagen würde, die haben nicht um das Gute gebetet. Die den viel zu frühen Tod eines geliebten Menschen versucht haben zu erbitten, dass der verhindert wird. die darum gebeten haben, eine Krise, einen Unfall, ein schlimmes Leid abzuwenden oder daraus zu retten. Und klar, vielleicht verstehen wir es nur einfach nicht, aber ich glaube wieder, wenn wir dann in das Leben, in die Krisen dieser Menschen hineinsprechen, du siehst nur das Gute noch nicht, was Gott eigentlich vorhat, das ist wiederum eine völlige Überforderung. Das nimmt wieder den Schmerz dieser Menschen nicht wahr, die gerade einen geliebten Menschen verloren haben. Für die sind es in dem Moment immer erstmal einfach nur unerhörte Gebete, obwohl sie um das Gute gebeten haben. Wenn wir dann sowas sagen wie, oh, das ist einfach noch nicht ganz das Gute, also es ist noch nicht das Gute, dann erzählen wir diesen Menschen etwas, was sie nicht als wahr empfinden. Wir erzählen ihnen Trostlügen, vielleicht auch oft aus eigener Unsicherheit gegenüber diesen Menschen. Im Pastorenberuf ist man ja häufig auch mit Menschen unterwegs, die schwere Krankheit erleiden, die mit dem Tod konfrontiert sind. Und wenn man in so einer Situation drin sitzt, einem Menschen begegnet, der todkrank ist, das ist total unangenehm. Da merkt man, was soll man eigentlich sagen? Der Tod, er ist so verdrängt aus unserer Gesellschaft, boah, ich merke, ich habe keine Ahnung. Und aus dieser Verlegenheit heraus können, glaube ich, wirklich schlimme Dinge passieren. Weil man nämlich nach irgendetwas sucht, wo man denkt, wie kann ich diese Situation jetzt retten? Wie kann ich irgendwie Hoffnung hier hineinsprechen? Und dann sagt man, hey, vielleicht wird Gott doch noch helfen. Vielleicht wird alles noch gut. Vielleicht müssen wir nur beten und dann... Aber letzten Endes ist das alles nur, um diese eigene Unsicherheit zu überspielen und weil man denkt, man müsste etwas retten. Vielleicht ist es manchmal viel sinnvoller zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid. Also wir können Menschen, die wirklich etwas unglaublich Schweres erleiden, eine schwere Zeit haben, nicht zusprechen, dass ihre Situation sinnvoll ist im Glauben. Oder dass die gebraucht werden kann, um sie stärker zu machen für die nächste Krise. Das ist allenfalls etwas, was diese Menschen für sich selbst im Glauben entdecken können. Wozu sie sich im Ringen mit Gott durchringen können. Aber es ist nie etwas, was wir von außen überstülpen können. Es geht also auch in diesem Text nicht darum, dass wir nur um das Gute beten müssen, damit es passiert. Wir müssen also noch genauer hinsehen. Aber was bleibt dann eigentlich noch von diesem Bibeltext übrig? Wie soll man diesen Text denn jetzt eigentlich noch verstehen? Ich war mir in der Vorbereitung gar nicht so sicher, ob ich noch mit einer weiteren Auslegung, die ich vielleicht sogar sinnvoll finde, da kommen soll. Denn ich glaube, es ist auch gut manchmal, wenn wir unsere schnellen, vorgefertigten christlichen Antworten verlieren. Wenn wir nicht einfach sagen können, oh, du musst nur beten. Oder du musst nur um das Gute beten. Oder du musst nur mit mehr Glauben beten. Das sind alles Antworten, die nicht den Schmerz der Menschen wahrnehmen, die nicht in die Realität des Lebens hineinsprechen. Aus diesen schnellen christlichen Antworten entstehen eben auch oft Trostlügen, oft eben auch eigene. Vielleicht will ich auch selbst manchmal nicht wahrhaben, dass das, was die andere Person erlebt, mein Glaubensbild hinterfragt. Ich habe doch bisher eigentlich erlebt, dass meine Gebete erhört wurden, dass Gott immer sehr gütig war. Also, ich habe gar nicht so viele Krisen irgendwie erlebt. Also mein Glaubensbild möchte ich hier nicht hinterfragen lassen. Deswegen komme ich mit meiner vorgefertigten schnellen Antwort. Die aber vielleicht in dem Moment, wo genau die Antwort von dem Erlebten hinterfragt wird, zu einer Trostlüge wird. Eine Unwahrheit. Und ich glaube, diese Antworten, die müssen wir verlieren, aus unserem Wortschatz streichen. Es ist immer besser zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, als etwas zu sagen, was dem Menschen in seinem Leid den Schmerz noch vergrößert. Also geht es dann entweder darum, dass wir mit den Menschen einfach still mitleiden, dass wir einfach da sind, dass wir einfach mit diesen Menschen dort sitzen, vielleicht eine liebevolle Berührung anbieten, in den Arm nehmen, einfach da sind. Oder zu sagen, tut mir leid, ich weiß keine Antwort darauf, aber ich leide mit dir. Ich begebe mich in deine Situation hinein, in Mitleid, das Demut kennt, demütiges Mitleid. ohne den Versuch, diese Person durch leere Worte zu retten. Aber ohne Auslegung des Textes wollte ich euch trotzdem nicht ganz gehen lassen heute. Vielleicht ist die letzte sinnvolle Auslegung dieses Textes, dass Jesus so etwas sagt wie: Wenn du etwas finden willst, dann solltest du dich auch auf die Suche machen. Wenn du etwas in deinem Leben brauchst, dann solltest du auch danach fragen. Und wenn eine Tür für dich verschlossen ist, durch die du gehen willst, dann solltest du vielleicht vorher auch mal anklopfen. Und dann wird aus diesem Text eine Ermutigung, ein Zuspruch Jesu, dass er dir sagt, wenn du in solchen Situationen steckst, dann bleib nicht nur passives Opfer dieser Umstände, dieser Situation, sondern werde aktiv. Und selbst wenn es nur heißt, dass du mal jemanden anschreist, wie schlecht es dir eigentlich geht, und wenn das Gott ist, noch besser, dann wird dieser Text eine Ermutigung, dass wir selbst im Leid wieder aktiv werden dürfen, dass wir nicht hilflos unseren Umständen ausgesetzt wird oder ohne Option. Und dass wir auch nicht ohne Option Gott ausgesetzt sind. Wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen von Gott, wenn wir Leid erleben dadurch, dass Gebete nicht erhört wurden, dann ist Gott genau in dem Moment dafür da, dass wir ihm all dieses Leid klagen dürfen. Mit ihm ringen dürfen, ihm diese Zweifel, diese Widersprüche, diese zum Himmel schreienden Ungerechtigkeiten ihm auch bringen dürfen. Da gehören sie hin. Ich habe in meiner Praktikumsgemeinde mal von Gott anklagen gesprochen. Ich habe gemerkt, das hat viele Menschen gestört innerlich. Wie kann man denn Gott anklagen? Das ist was, was uns doch eigentlich gar nicht zusteht als Geschöpf. Und ich glaube aber doch, das ist unglaublich wichtig. Gott hält das aus. Meine Klage kann ja an Gottes Größe nichts verändern, aber da ist sie richtig adressiert. Gott will diese Klage hören. Und wer klagt, der hofft. Wer anfängt zu klagen, auch gegenüber Gott, der hofft, weil wir nicht nur im Leid sitzen bleiben. Weil wir uns auf den Weg machen, das auch mal loszuwerden, das auch mal rauszuschreien, das an Gottes Herz zu bringen und nicht nur alleine damit zu bleiben und es in unser Herz hinein zu fressen, wo es immer tiefer sich hineinsteigert. Es wäre auch natürlich, sich in einem solch großen Leid einfach von Gott abzuwenden, einfach zu sagen, ich will hier gar nichts mehr wissen von Gott. Ich glaube aber letzten Endes ist ein Leben ohne Gott auch vielleicht ein einsames Leben, gerade dann, wenn es uns schlecht geht. Es gibt mit Gott, auch im Leid, eben die Möglichkeit der Gemeinschaft. Dass wir nicht alleine bleiben mit dem, worüber wir traurig sind, mit dem Schmerz, den wir haben, sondern dass wir Gemeinschaft haben. Und ich glaube, Gemeinschaft mit Menschen, mit Gott, vielleicht auch beides zusammen. Das sind die Dinge, die uns gerade durch schwere Zeiten durchtragen. Wenn da Menschen sind, die sich wirklich ehrlich zu uns stellen, die nicht schnelle Antworten geben, sondern unser Leid auch aushalten. Und Gott ist so ein Gott. Den Psalm 22, den wir zusammen gesprochen haben, der ist sehr, sehr ähnlich wie die Erzählung vom Tod Jesu im Markus-Evangelium. Jesus schreit am Kreuz, als er stirbt für alle Menschen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebt Gottverlassenheit. Er erlebt, dass sein Gebet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, nicht, dass das nicht erhört wurde. Er erlebt den Schmerz. Er erlebt alles Leid. Jesus hat sich genau in dieses Menschliche hineinbegeben und er fühlt das alles mit. Man könnte jetzt sagen, das bringt mir nichts, dass er das mitfühlt. Aber zumindest können wir wissen, dass in dem Leid, das wir erleben, da jemand ist, der weiß, wie das ist, mit dem wir darüber sprechen können und der Ahnung davon hat. Und er nicht mit einer Antwort um die Ecke kommt, die uns irgendwie erstmal querkommt, sondern der es aushält, wenn wir unser Leid klagen. Und vielleicht finden wir darin wieder Hoffnung. Auch das ist nichts, was wir von außen Menschen zusprechen können, wenn die im Leid sind. Wir dürfen das nicht machen, dass wir sagen, du musst nur hoffen und dann kommst du da durch. Das ist etwas, was Menschen in Gemeinschaft vielleicht selbst mit Gott erringen. Und das ist die Kraft des Glaubens. Das ist die Kraft des Glaubens, dass man selbst im größten Leid es vielleicht schafft, sich zu einer Hoffnung mit Gott durchzuringen. Der Weg der Klage ist kein leichter. Und es ist auch keiner, der von außen kommt. Den geht man selbst. Aber es ist ein Ringen mit Gott ums Überleben. Ums gute Überleben. Der Text heißt also, wir dürfen aktiv auch im Leid Gott klagen und Gemeinschaft suchen, die uns durch das Leid trägt. Und der zweite Teil dieses Textes, wo es um das Gute geht, vielleicht heißt er einfach nur noch, dass wenn in deinem Leben etwas passiert, dass etwas wirklich unglaublich Schreckliches ist, was Schlimmes ist, dass das vielleicht auch einfach nicht von Gott kommt. Manchmal gibt es diese Erzählung, das Leid, das wir erleben, dass das von Gott dazu da ist, unseren Charakter reifen zu lassen, uns zu rufen auf eine Mission. Aber auch das ist, glaube ich, nichts, was wir Menschen zusprechen können. Und ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Gottesbild einverstanden bin, dass Gott Leid aktiv benutzt, um bei uns etwas zu unterrichten. Ich glaube das nicht. Vielleicht heißt dieser Text also einfach nur, wenn es nicht gut ist, schreibt das auch nicht Gott zu. Gott wird seinen Kindern Gutes geben. Wie kann das aber sein, wenn Gott allmächtig ist? Und da sind wir bei einer wirklich schweren Frage. Eine Frage, auf die es, ich sag's vorher, wirklich auch keine richtig gute Antwort gibt und die einfach ein Schmerz ist, den es im Glauben oft gilt auszuhalten. Aber diese Frage, wie kann das Leid der Welt passieren? Wie kann das Ungute uns überhaupt betreffen, wenn Gott eigentlich allmächtig ist? Damit hat sich eine ganze Reihe von Theologen, Gelehrten, Gläubigen, Denkern beschäftigt. In einer Richtung dieser Theologie namens Theologie nach Auschwitz. Dabei geht es um diese Frage. Wie kann ein Gott, der sich so eine menschenfeindliche, schlimme, hasserfüllte Sache wie die Vernichtung von über 4 Millionen Juden in den Lagern allein, mehr darüber hinaus, 6 Millionen insgesamt, Juden und Menschen anderer Glaubensrichtungen. Wie kann ein Gott, der sich das anguckt, allmächtig sein, der da nicht eingreift? 4 Millionen Juden, das ist 7-mal die Bevölkerung von Dortmund. 7-mal das Gebiet dieser Stadt hingerichtet. Wie kann ein Gott allmächtig sein, der das zulässt? Das ist die Frage. Das ist ja auch der Schmerz bei dieser ganzen Frage. Eine Antwort, die sie darauf gefunden haben, die sie darauf geben. Ich möchte euch die teilen, weil sie euch vielleicht etwas bringt. Ich sage nicht, dass es die richtige ist. Ist, dass sie sagen, vielleicht liegt es daran, dass Gott selbst seine Allmacht begrenzt. Gott ist vielleicht nicht allmächtig, nicht weil er es nicht ist, er ist es, aber weil er sagt, ich begrenze meine Allmacht selbst. Das ist kein ferner Gedanke, das ist ein Gedanke, der ist auch in dem Einklang mit der Bibel. Zum Beispiel da, wo Gott Menschen den freien Willen lässt, um eine freie Entscheidung zu treffen. Wenn Gott Menschen nicht einfach überstülpt, was er will, sondern ihnen eine Entscheidung lässt. Schon da begrenzt er seine Allmacht um der Liebe zu uns willen. Also vielleicht müssen wir diese Selbstbegrenzung Gottes seiner Allmacht im Angesicht des Leids, das Menschen verursachen, mitdenken. Vielleicht ist das ein trostvoller Gedanke. Es ist also vielleicht das Wichtigste, was wir aus diesem zweiten Text mitnehmen können. Wenn es nicht gut ist, dann ist es vielleicht auch nicht von Gott. Was bringt dann aber ein Gott, der seine Allmacht selbst beschränkt im Gebet? Ich sage immer noch unglaublich viel. Selbst wenn Gott Menschen freien Willen lässt und seine Allmacht selbst um unseren Willen vielleicht einschränkt, heißt das nicht, dass er nicht wirkt in der Welt. Er wirkt. Gott wirkt in der Welt. Mindestens mal, und das ist kein kleines Mindestens, sondern das ist ein riesiges Mindestens, in den Herzen von Menschen. Gott verändert Herzen von Menschen zur Liebe, zum Guten, dazu eben zu den ungerecht Behandelten zu gehen und mit Mitleid auszuhalten, was die erleben. Er verändert unsere Herzen, gegen das Leid in der Welt aufzustehen. Und zum anderen ist unser Vater ein Gott der Gemeinschaft. Ein Gott, der zu uns kommt, der mit uns geht. Ein Gott der Gemeinschaft, das ist keine kleine Sache, das ist riesig. Ein Gott, der bei dir ist, wenn du durch das Schlimmste gehst, was da ist, selbst wenn wir es vielleicht nicht sehen. Und Gemeinschaft, liebevolle Gemeinschaft, die hat das Potenzial, die Welt zum Guten, zu der Liebe Gottes zu verändern und Menschen durch Leid zu tragen, die Vergessenen ins Gedächtnis zurückzuholen. Das ist keine kleine Sache, das ist riesig. Wenn Vergessene ins Gedächtnis der Gesellschaft zurückkommen, wenn ungerecht Behandelten Gerechtigkeit widerfährt, wenn Menschen, die keine Liebe bekommen, liebevoll behandelt werden, da entsteht Reich Gottes und Gott verändert Herzen dazu, dieses Reich Gottes zu bauen, dem nachzufolgen. Und das ist riesig und das passiert auch im Gebet. Auch wenn ich noch sehr jung bin, gab es trotzdem einige Krisen in meinem Leben. Und ich habe es erlebt, dass Gemeinschaft mit anderen Menschen durch diese Krisen durchträgt. Auch Klage an Gott. Gott war immer dabei. Ich habe es erlebt, dass Gemeinschaft durch diese Krisen trägt. Und ich frage mich, ob diese Menschen, die mir in meinen Krisen Gemeinschaft gespendet haben, die mir dadurch geholfen haben, so viel Geduld und Liebe mit mir gehabt hätten, wenn sie nicht von Gottes Liebe und Gebet bewegt gewesen wären. Das hat eine Riesenkraft. Das ist riesig. Gemeinschaft mit Gott, liebevolle Gemeinschaft, trägt uns durch Krisen durch. Und das ist unser Auftrag, den Gott uns gibt als Gemeinde. Es geht darum, dass wir an die Vergessenen denken, dass wir mit den ungerecht Behandelten weinen und Gerechtigkeit verschaffen, wo wir können. Das ist unser Kernauftrag. Und wir können Anteil daran haben, wenn wir Gemeinschaft sind, die diesen Auftrag wahrnimmt. Und darum geht es heute in diesem Gottesdienst. Ihr merkt, das ist kein leichtes Thema. Ich merke es auch, das ist schwere Kost. Das ist, aber dafür sind wir Gemeinschaft. Und dafür feiern wir diese Gemeinschaft jetzt auch im Abendmahl. Weil wir sagen, Gemeinschaft trägt durch solche Fragen durch. Gemeinschaft trägt durch solche Ungerechtigkeit durch. Und im Abendmahl sagt Gott, ich will Gemeinschaft mit euch haben. Er sagt uns das zu. Er ist anwesend im Abendmahl. Darum feiern wir das gleich. Und wollen in diesem Abendmahl an all das Leid, das ungerechte Denken, das Menschen passiert und dafür mit eintreten. Wir haben jetzt in dieser Gebetsreihe viel gehört, enorm viel. Gebet ist unglaublich vielfältig. Gebet heißt nicht immer gleich mit Worten reden, sondern vielleicht auch in der Art zu kommunizieren, wie es deinem Herzen entspricht. Gebet ist das Atmen unserer Seele. Lässt unser Kind, unsere Kindseele krisenfest werden und zu Gott führen. Lehrt uns einen guten Umgang mit unserem Herzen zu haben. Gebet verändert die Welt, weil es Herzen verändert. Weil es Gottes Liebe, Gottes Heiligen Geist in diese Welt bringt, den Geist des Lebens. Gebet ist Rebellion gegen Hoffnungslosigkeit, Hass und Unfrieden. Und Gebet lehrt uns Solidarität und Mitleiden mit den Vergessenen. Ich habe Sehnsucht nach Gebet und nach Gemeinschaft mit euch im Abendmahl. Amen.